Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen.
Glauben Sie mir, Sie haben Zeit für diese Podcast-Folge. Viel mehr Zeit als Ihre Großeltern. Warum? Weil Sie einiges länger leben. Als die AHV 1948 eingeführt wurde, lag die Lebenserwartung bei Geburt bei rund 67 Jahren. Heute steht diese Statistik bei etwas über 83 Jahre. Das ist ein Plus von 16 Jahren. Mehr als genug Zeit also, sich einmal etwas vertiefter mit der Frage auseinanderzusetzen, was wäre, wenn die Alten nicht mehr abstimmen dürften. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eco on the Rocks, dem Podcast zu Schweizer Wirtschaftspolitik. Ich bin Jürg Müller, Direktor von Avenir Suisse und mit mir im Studio ist Veronika Weisser, Ökonomin bei der UBS und Peter Fischer, Chefökonom bei der Neuen Zürcher Zeitung.
Hallo. Hi.
Hallo zusammen.
Ja, ich freue mich sehr, mit euch zwei heute Abend das Thema Alterung und die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft zu diskutieren. Unser Podcast hat seinen Namen, aber ja aus einem guten Grund. Und daher möchte ich gerne an Peter übergeben, und zwar mit einem Zitat von Joan Collins, einer britischen Schauspielerin und Autorin. Alter ist irrelevant, es sei denn, du bist eine Flasche Wein. Was hast du uns denn mitgebracht, Peter?
Ja, ich dachte, fangen wir doch mal jung an. So kräftig, ungestüm und jugendlich, wie meine eben sind, oder junge Leute wie du, Jürg. Habe einen
I wish.
Chateau Montfaucon, einen Côte du Rhône mitgebracht, ein Cuvée 2020, der könnte gut 15 Jahre werden, jetzt ist er erst 4. Ich denke, man kann ihn schon trinken, aber man sieht den Unterschied.
Ja, merci vielmals. Auf ein hohes Alter.
Jetzt bin ich gespannt.
Zum Wohl.
Cheers.
Merci.
Also, 83 muss er nicht werden.
Nein, nein. Jung und ungestüm ist er. Gut. In einem ersten Block möchte ich mit euch ein bisschen über die Situation der Altersvorsorge in der Schweiz sprechen. Und natürlich ist da der wichtigste Treiber die Demografie. Einerseits, was ich eingangs erwähnt habe, die Steigerung der Lebenserwartung. Andererseits hat die Schweiz auch immer weniger Kinder. Das führt dazu, dass heute nur noch gut 3 Erwerbstätige auf jeden Rentner kommen. Bei der Einführung der AV waren es noch doppelt so viele, also 6 Erwerbstätige auf jeden Rentner. Peter, du beschäftigst dich ja intensiv mit dem Thema. Kannst du uns etwas die Situation und das Ausmaß dieser demografischen Veränderungen in der Schweiz, aber auch weltweit ein bisschen erklären? Du hast dich
also so intensiv wie Veronika beschäftigt mich nicht mit dem Thema. Sie ist die wahre Expertin.
Sie kann dann den Faktencheck machen bei dir.
Gut, was man sagen kann ist, die Schweiz wächst noch. Es gibt ja diese wunderbare Initiative zur 10 Millionen Schweiz. Das Bundesamt für Statistik macht Prognosen, die sind unsicher, weil es hängt davon ab, wie sich die Geburten entwickeln, wie sich die Lebenserwartung entwickelt und die Zuwanderung. Das Referenzszenario, also das mittlere, das geht davon aus, dass wir bis 2050 auf 10,4 Millionen Einwohner wachsen werden. Im Tiefen sind es 9,5, im Hohen 11,4. Bis 2050, wobei diese Prognosen werden regelmäßig revidiert. UNO Population Projection, die hatte mal, dass die Schweiz bald wieder zu schrumpfen beginnt und jetzt geht sie davon aus, dass wir bis 2080 weiter wachsen werden, kommt aber für 2080 erst auf 10,4 Milliarden. Also grundsätzlich, wir können mit einem weiteren Wachstum rechnen und ich denke, das hat 2 Treiber. Einerseits, dass die Leute älter werden, länger leben, deswegen wächst die Bevölkerung. Und zweitens, und das ist der größte Faktor hier, die Zuwanderung, die doch bedeutend ist und uns übrigens auch im Durchschnitt etwas jünger hält.
Ja, Peter, gute Zusammenfassung. Aber Veronika, wie Peter richtig gesagt hat, du bist eigentlich die Expertin. Und hat sich jetzt Peter in die Nesseln gesetzt.
Also sicher richtig sind, dass es diese zwei großen demografischen Trends in der Schweiz gibt. Und die spiegeln sich eigentlich auch weltweit. Das ist einerseits das Wachstum der Schweizer Bevölkerung und der Weltbevölkerung und gleichzeitig die Alterung. Und das Spannende ist aber, wenn man beide Trends zusammen anschaut, dann sieht man, dass tatsächlich nur noch eine Altersgruppe in der Schweiz wächst. Und das sind die über 65-Jährigen. Also die unter 65-Jährigen, da hängt es dann noch ein bisschen davon ab, wie viele Kinder geboren werden. Aber es sieht danach aus, als ob die Erwerbsbevölkerung bei ungefähr 5 Millionen Personen in der Schweiz stagnieren wird, wenn die Zuwanderung wirklich so kommt, wie wir es erwarten. Und, das muss man sagen, wenn die Geburtenraten wieder etwas ansteigen, weil das Bundesamt für Statistik geht davon aus, dass wir von 1,5 auf 1,6 Kinder pro Paar wachsen.
Weil die Frauen dank medizinischem Fortschritt später Kinder haben
und,
können.
Genau, und weil sie davon ausgehen, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Karriere sich verbessert. Aber in den letzten Jahren, also seit diese Prognosen publiziert worden sind, ist es eher in die andere Richtung gegangen. Also wir sind jetzt bei 1,3 Kindern noch Fertilitätsrate. Das heißt, es geht eigentlich eher in die andere Richtung. Es könnte also durchaus sein, dass es nicht zu diesem konstanten Niveau der Erwerbsbevölkerung kommt.
Das scheint ja dramatisch zu sein.
Es ist auf jeden Fall eine dramatische Entwicklung. Ganz spannend ist es eigentlich, dass man Japan kennt als Land, was am meisten gealtert ist in der Welt. Wenn wir aber die Lebenserwartung anschauen, dann ist die in der Schweiz sehr vergleichbar mit Japan. Und wenn wir die Geburtenraten anschauen, dann kann man beobachten, dass die Geburtenraten in der Schweiz sogar viel früher als in Japan gefallen sind. Das heißt, wir hatten schon in den 60er Jahren einen Abschwung der Geburtenraten in der Schweiz, was dann in den 70er Jahren noch sehr stark verstärkt wurde. Genau. Und in Japan waren in dieser Zeit die Geburtenraten noch höher. Und erst ab Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre kam es dann zum Gleichstand bei den Geburtenraten, bei den sehr tiefen Geburtenraten. Und seither liegen wir ungefähr auf einem sehr ähnlichen Niveau Schweiz und Japan. Das heißt, wenn die Migration der Schweiz nicht gewesen wäre, wäre die Schweiz sogar noch etwas mehr gealtert als Japan. Und das ist ganz spannend. Wir werden später über politische Entscheide treffen, denn Migranten dürfen, sofern sie nicht eingebürgert sind, auch nicht abstimmen. Das heißt aber, aus politischer Sicht sind natürlich Migranten nicht so bedeutend wie die lokale Bevölkerung. Also wenn wir das Thema, welches Gewicht hat welche Bevölkerungsgruppe in der Schweiz anschauen, dann ist diese Situation sogar noch extremer als in Japan.
Wir werden ja nachher auf die Politik zu sprechen kommen, auch auf die titelgebende Frage. Aber was bedeutet jetzt dieser Shift? Der eine Teil wächst sehr stark, der andere ist nur noch konstant wegen Zuwanderung, wie du erklärt hast. Was bedeutet das jetzt für die Nachhaltigkeit unseres ganzen Systems der Altersvorsorge?
Ja, also ganz klar, die Altersvorsorge ist im Umlageverfahren finanziert. Aber aus meiner Sicht viel wichtiger zu verstehen, also zumindest die erste Säule ist im Umlageverfahren finanziert, viel wichtiger zu verstehen ist es eigentlich, dass unsere ganze Staatsfinanzierung ein Riesenumlagesystem ist. Also nehmen wir beispielsweise das Militär. Militär kostet pro Kopf in der Schweiz ungefähr 700 Franken, ganz grob. Ja, wenn jetzt aber ein Erwerbstätiger 800 oder 900 Franken dazu beiträgt und ein Rentner vielleicht nur 400 oder 500 Franken dazu beiträgt, dann gibt es auch bei der Militärfinanzierung natürlich eine Subvention. Denn profitieren tun Rentner genauso von der Sicherheit der Schweiz wie jetzt ein Erwerbstätiger jedes Jahr. Und so gibt es, ob das Straßenbau ist, Infrastruktur, ganz viele Elemente der Staatsfinanzierung, die im Umlageverfahren finanziert sind. Bekannt ist die AHV, weil das ein direktes, klares Umlageverfahren ist. Das andere System, was aber viel stärker ein Umlageverfahren ist als wirklich im Bewusstsein der Menschen vorhanden, ist die Gesundheitsversorgung. Also wenn wir AHV, Gesundheit und Pflege zusammennehmen, dann wissen wir, dass eine durchschnittliche Person in der Schweiz, eine alleinstehende Person, erwarten kann im Umlageverfahren gut 1 Million Franken ab Erreichen des Rentenalters vom Staat zu erhalten, also von den Nachkommen. Und das sind doch gigantische Beträge. Wer besonders lange lebt und besonders lange pflegebedürftig ist, kann über 2 Millionen Franken an Umlagen im Rentenalter erhalten.
Gut, Tatsache ist, bald werden etwa ein Viertel der Bevölkerung über 65 sein. Ich meine, die Frage ist doch, Wir sehen, dass die Schweiz noch etwas wächst, aber stark altert. Wir sehen, wenn wir das weltweit betrachten, dass alle entwickelten Länder stark überaltern und beginnen zu schrumpfen. Manche schneller, andere etwas später, die Schweiz und Amerika etwas später wegen der Absolut, Zuwanderung. Ja. Und wachsen tun eigentlich noch weniger entwickelte Staaten in Afrika und ein paar in Asien. Aber ich denke, die interessante Frage in dem Zusammenhang ist schon, was muss ein Staat, eine Wirtschaft machen, wenn sie vor der Aussicht steht, dass sie schrumpfen wird. Und per se ist das ja nicht nur schlecht. Also wenn man jetzt also die Umwelt ansieht oder so, dann kann man ja sagen, das ist genau das, was wir eigentlich gerne hätten, weniger Ressourcenverbrauch etc. Zweitens, wenn man an die Infrastruktur denkt und so, natürlich braucht es in gewissen Bereichen auch weniger Ausgaben, oder?
Peter, ich würde dir sogar zustimmen.
Wir können ja da schauen, wenn ich zum Beispiel, ich liebe Skandinavien oder so, da hat sich ein Teil hat sich stark entvölkert wegen der Urbanisierung und ja, dort investiert man beispielsweise nicht mehr viel. Und deswegen würde ich sagen, ja, natürlich ist das ein Problem. Die Transition ist wahrscheinlich teuer und schmerzhaft und deswegen sind wir gut dran, wenn die Transition nicht zu schnell geht, also wenn wir Zuwanderung haben, oder? Und zweitens, vieles ist schon Umlageverfahren, aber möglichst nicht alles, oder? Wir sollten möglichst zusehen, dass die jetzige Generation auch ihre Kosten so weit wie möglich trägt. Also zum Glück haben wir bei der Altersvorsorge die zweite Säule und eine dritte. Und in anderen Bereichen sollte man auch das Versicherungsprinzip verstärken.
Also ich glaube, das Spannende ist ja, dass genau die Einführung von Umlageverfahren dazu beiträgt, dass der Anreiz, Nachkommen zu haben, viel geringer ist. Weil wir sehen das auch in der Schweiz beispielsweise, die Antibabypille wurde in den 60er Jahren eingeführt, aber richtig gingen die Geburtenraten erst zurück, als die AHV in den 70er Jahren massiv ausgebaut wurde und die Existenzsicherung durch die Ergänzungsleistungen in der Altersvorsorge vorhanden war. Und das sehen wir auch beispielsweise in Japan. Ein Grund, warum bei ihnen die Geburtenraten langsamer zurückgekommen sind, also langsamer gefallen sind, ist, weil sie erst in den 80er Jahren eine sogenannte Basic Pension, also eine Existenzsicherung im Rentenalter, eingeführt hatten. Also man sieht genau die Einführung von Umlageverfahren, die senkt die Geburtenraten, weil man plötzlich nicht mehr auf eigene Nachkommen, ja, denen abhängig ist.
Und aber wir wollen ja nicht sagen, wir sollten zurück zu Zuständen, wo man möglichst viele Kinder haben muss als Bauer, weil man sonst im Alter irgendwie niemand hat, der für einen schaut. Oder? Ich würde sagen, also Alterssicherung ist schon eine gute Sache. Sie sollte einfach möglichst kapitalfinanziert sein. Und als Liberaler muss ich das jetzt doch noch anfügen, oder? Lassen wir doch die Leute glücklich werden, so wie sie wollen. Wenn sie keine Kinder haben wollen, finde ich das bedauerlich. Aber dann sollen sie auch keine Kinder haben. Nur muss man überlegen, wie kann man als Gesellschaft damit vernünftig umgehen.
Absolut. Also ich bin auch in der Perspektive natürlich sehr liberal und finde, jeder muss es selber entscheiden. Aber wir können keine riesigen Umlagesysteme aufbauen und dann aufhören, Kinder zu haben. Und das ist mehr oder weniger, was wir gemacht haben. Wir haben in den 60er Jahren verschiedene Umlagesysteme eingeführt, in den 70er Jahren ausgebaut, dann die Gesundheitsversorgung, die Pflegeversicherung, immer mehr und gleichzeitig immer weniger Kinder gehabt. Und das ist natürlich ein wirklicher großer gesellschaftlicher Widerspruch. Also weniger Kinder mit immer größerem Ausbau der Umlageverfahren, das geht nicht. Und da ist natürlich die Kapitaldeckung ein wichtiges Element der Diversifikation. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass dieses Kapital auch nur was wert ist, wenn Nachkommen da sind, die immer noch eine gewisse Wirtschaftsleistung erbringen. Also Häuser verlieren natürlich den Wert.
Ja, aber zum Glück sind wir eine offene Volkswirtschaft. Solange wir eine offene Volkswirtschaft sind, kann man da ja auch das Kapital im Ausland anlegen.
Genau, aber natürlich unsere Währung ist auch nur was wert. Also wir können natürlich unser Geld im Ausland anlegen. Aber am Ende des Tages, wenn wir im Inland konsumieren möchten, müssen wir es in unsere Währung wieder zurücktransformieren. Und die Währung hat auch nur wieder einen Wert, wenn wir Nachkommen haben, die eine gewisse Wirtschaftsleistung erbringen. Also am Ende des Tages ist auch die Kapitaldeckung zumindest zu einem Teil von der Wirtschaftsleistung der Nachkommen abhängig. Und ja, so ganz kann man das System nicht auseinanderreißen. Es geht aber darum, wie können wir trotz des fehlenden Wunsches von vielen Menschen, Kinder zu haben, trotz dessen ein gesundes System etablieren. Und da sind wir aber leider noch nicht so richtig auf dem richtigen Weg, sag ich mal.
Da braucht es sicher Reformen der Umlageverfahren. Ich finde das schön. Dass,
was machen wir jetzt, die armen Jungen?
Diskussion zwischen euch zwei. Auch übrigens das Thema, Peter, nur ganz am Rande, das du angesprochen hast mit der Demografie weltweit und was es bedeutet, wenn die Bevölkerung zurückgeht. Du hast die Vorteile hervorgehoben. Ich würde schon auch noch ein paar Nachteile sehen, zum Beispiel Innovation. Die wird sicher eher von jungen Kohorten getrieben, aber ich glaube, das wäre auch wiederum. Also ich glaube, das sagt auch die Statistik. Aber ich glaube, das wäre sicher auch mal ein spannendes Gespräch. Aber bleiben wir da und vielleicht bevor wir dann zu deinem Wein kommen, Veronika. Ich glaube, wo wir uns einig sind, wir sind ja bei ein paar Dingen unterschiedlicher Meinung, unterschiedlicher Gewichtung, aber wo wir uns einig sind, ist das System reformiert werden sollte. Und vielleicht bevor wir dahin gehen, weshalb es nicht reformiert wird, vielleicht zuerst noch von euch zwei ganz kurz, wie sollte es reformiert werden, unabhängig von politischen Realitäten?
Also wenn wir unabhängig von politischen Realitäten uns bewegen können, dann gibt es natürlich unglaubliche Spielräume. Dann können wir natürlich über das Rentenalter beispielsweise sprechen. Und ich bringe einen alten Wein mit und das tue ich auch, weil ich glaube, die älteren Arbeitskräfte in der Schweiz, die werden viel zu wenig geschätzt, viel zu wenig auch genutzt. Und wir verlieren unglaubliches Potenzial, indem wir diese älteren Arbeitsgruppen nicht ausreichend in den Erwerbsprozess integrieren. Und das wird tatsächlich ein Problem für unseren Wohlstand darstellen, wenn wir das nicht besser im Griff bekommen in der Zukunft.
Peter, siehst du es auch so, der Hauptmechanismus bei der Reform wäre das Rentenalter, nicht etwas anderes?
Also das Rentenalter halte ich für sehr wichtig. Oder? Das ist ja offensichtlich. Und auch wenn 75% gerade dagegen waren, wenn wir so stark immer länger leben, wie du das gerade beschrieben hast, dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass wir das nur in Freizeit umwandeln, sondern dann muss ein Teil auch noch erwerbstätig sein. Aber also ich würde doch nochmals sagen, ich glaube, wir müssen uns generell überlegen, wie passen wir unser System so an, dass es damit zurechtkommt, dass A, die ältere Altersgruppe bedeutender wird und B, wir schrumpfen, also weniger werden, oder? Das heißt, plötzlich brauchen wir viel weniger Kindergärten, viel weniger Schulen etc. Du hast es erwähnt, die Fragen, die sich stellen, sind dann schon sehr schwerwiegend. Ist eine solche Gesellschaft noch dynamisch? Was machen denn die Erwerbstätigen, die da noch da sind? Wie entwickelt sich das weiter? Und ich finde, ökonomisch gesehen, wir müssen eine Art von impliziten Generationenvertrag haben. Es kann nicht sein, dass wir auf Kosten der nächsten Generationen leben und einfach sagen, die sollen dann schauen, wie sie uns finanzieren.
Und damit dieser implizite Generationenvertrag eingehalten wird, eben da braucht es Reformen und da möchten wir jetzt kommen. Aber Veronika, du hast von deinem Wein schon gesprochen und was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, es ist ein ganz spezieller Wein. Ein italienischer Wein, Mori Vecchio, aus 1998. Und wir haben den sogar schon ein bisschen vorgekostet, weil wir sicherstellen wollten, dass es nicht nur Essig ist.
Da bin ich gespannt. Merci vielmals. Cheers, Peter.
Cheers. Auf das Alter.
Innovation. Ja gut, also jetzt wissen wir vom ersten Teil, wir haben eine stark alternde Bevölkerung und gleichzeitig eben ein System der Altersvorsorge, das vor fast 80 Jahren eingeführt wurde. Veronika, du hast es erwähnt, das wurde stark ausgebaut über die Jahre. Und gerade das Rentenalter, was wir vorhin angesprochen haben, wurde kaum angepasst. Bei den Männern lag es bereits 1948 bei 65 Jahren. Und das ist im Ausland ja nicht so. Also in Dänemark wurde das Pensionsalter erhöht auf 67 Jahre. Da ist es auch gekoppelt an die Lebenserwartung. Man erwartet, dass es da voraussichtlich 2030 bei 68 liegt und 2035 schon bei 69 Jahre. In der Schweiz, Peter, du hast sie erwähnt, die Abstimmung, keine Chance, das Rentenalter zu erhöhen. Ja, was ist da passiert? Haben wir ein Problem mit unseren demokratischen Mechanismen? Veronika, wie interpretierst du das, dass wir hier in der Schweiz so ein bisschen in diesem Gridlock sind und nicht rauskommen?
Ich würde sagen, das ist nicht nur in der Schweiz der Fall. Also der Economist hat ganz vor kurzem einen Artikel publiziert, in dem sie beschrieben haben, dass die Babyboomer wenn man anschaut, wie die Babyboomer seit ihrem Eintritt in das Alter, in dem sie abstimmen können, wenn man immer mit der Mehrheit der Babyboomer abgestimmt hätte, hätte man jede Abstimmung gewonnen, also jede Wahl für einen Politiker. Das heißt, die Babyboomer haben sozusagen noch nie eine Wahl verloren in Großbritannien. Und natürlich ist es auch hier ein bisschen der Fall. Also es ist nicht eine Schweizer Eigenart. Was mich sehr bedenklich gestimmt hat, ist, ich analysiere ja seit Jahren verschiedene politische Maßnahmen, politische Reformen, vor allen Dingen im Altersvorsorgebereich. Und was wir da machen, ist, dass wir anschauen, wie verteilen sich die Sanierungslasten pro Kopf nach Alter. Das heißt, wenn man irgendwas sanieren möchte, zum Beispiel die AHV, möchte man besser finanzieren, wer zahlt das eigentlich? Und wenn ich jetzt einfach anschaue, was waren die letzten Reformen, also die letzten 4, 5 Reformvorschläge, dann kann ich eindeutig sagen, es wurden systematisch in jedem Reformvorschlag, ob der jetzt nun angenommen wurde oder abgelehnt wurde, wurden systematisch die unter 40-Jährigen massiv belastet, die etwas Älteren immer noch stark belastet und die über 60-Jährigen so gut wie gar nicht belastet. Und einfach um ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, weil ich finde, das ist schon wichtig, dass man eine Vorstellung hat, wenn ich sage belastet, was heißt das eigentlich? Wir wissen, um die AHV jetzt zu sanieren, bräuchte es eine Mehrwertsteuererhöhung insgesamt, also nicht nur für die 13. AHV-Rente, sondern inklusive der schon vorhandenen Lücken von um die 3,5 Prozentpunkte Mehrwertsteuererhöhung. Jetzt, wenn man 3,5 Prozentpunkte Mehrwertsteuererhöhung heute umsetzen würde und berechnen würde, was sind die Opportunitätskosten, was sind die Lasten, die eine junge Familie trägt, dann geht das Richtung 500.000 Schweizer Franken. Das heißt, das ist nicht ein bisschen, das ist richtig, richtig viel Geld. Da berücksichtigen wir natürlich, dass dieses Geld, weil es ja offensichtlich vorhanden war, hätte gespart, hätte investiert werden können. Also da sind wirklich die gesamten Opportunitätskosten drin.
Über den Lebenszyklus.
Okay. Genau, bis zum Erreichen des Rentenalters gerechnet. Aber 500.000 Franken, das ist nicht mal Peanuts, das sind nicht 20.000 oder 40.000 Franken. Eine Person, die heute 60, 65 Jahre alt ist, die zahlt vielleicht noch 4.000 Franken, 5.000 Franken mehr übers Leben gesehen. Und das sind Unterschiede, also wir sind wirklich im Bereich von 100-facher Belastung teilweise, wenn wir diese Systeme sanieren. Und das macht mich dann doch sehr bedenklich. Also das stimmt mich bedenklich, nicht nur, weil ich es aus der AHV kenne, sondern weil ich weiß, diese selben Lücken bestehen in der Gesundheitsversorgung, in der Pflegeversicherung. Wir haben riesige Finanzierungsbedürfnisse, um den Klimawandel zu schaffen, bei der Finanzierung des Militärs. Und das ist, finde ich, halt schon problematisch, dass wir hier sehr, sehr viele Finanzierungen einfach offen gelassen haben. Und wenn eine Reform vorgeschlagen wird, und das verstehe ich auch politisch gesehen, man sagt sich, ich will meine Abstimmenden ja nicht verärgern und die Mehrheit sind ja eben Ältere, dann macht man schon gar keinen Vorschlag, der nicht die Jungen belastet.
Ja, Peter, Veronika hat ja gesagt, es sei auch im Ausland so, aber ist es in der Schweiz speziell, weil wir noch dieses System der direkten Demokratie haben, dass es noch schwieriger ist, Reformen durchzubringen? Also Veronika hat das schön aufgezeigt jetzt mit UK, aber wie siehst du das, glaubst du, die Schweizer direkte Demokratie ist noch ein zusätzliches Hindernis?
Als konsensorientierter Schweizer würde ich natürlich noch sagen, dass ältere Leute würden jetzt deiner Argumentation, Veronika, entgegenhalten, dass wir in vielem auch von der Substanz profitieren, die sie erarbeitet haben etc. Man wird ja nicht in Null hereingeboren, sondern in einen Kapitalstock etc. Und als die AHV begann, hat die erste Generation ja der letzten Generation, die nichts gezahlt hat, quasi alles bezahlt und so. Von dort kann man sagen, gut, ja, gewissen Teil kann man ja akzeptieren. Aber grundsätzlich finde ich schon, was du da so beschrieben hast, macht nachdenklich in einer direkten Demokratie. Denn also wenn wir rein ökonomisch annehmen, ich bin immer noch zuversichtlich, dass das nicht so ist, aber wenn wir einen rein ökonomischen Egoisten, der abstimmt, annehmen und seine eigene Wohlfahrt maximiert, dann haben wir natürlich ein Problem, wenn nicht nur ein Viertel der Bevölkerung über 65 ist, sondern wenn bei den Wählern, weil die Jungen weniger abstimmen und weil ein Großteil der zugewanderten Jüngeren gar nicht abstimmen kann, das Medianalter jetzt schon 57 Jahre beträgt und gegen 60 zugeht, dann stellt sich die Frage, in einer direkten Demokratie, und ich bin generell ein großer Fan der direkten Demokratie, wie schaffen wir es, dass die Mehrheit, die 50+%, die entscheidend noch einen Horizont haben, der weiter reicht als nur gerade die nächsten 10 Jahre und der mehr betrifft als nur die Frage, wie kann ich meine Rente optimieren.
Absolut.
Und das, meine Hoffnung war immer und ist bis heute, dass beispielsweise der 70-jährige Großvater oder die 80-jährige Großmutter ihre Enkel im Kopf hat, wenn sie abstimmt, und deswegen durchaus auch bereit ist, nicht nur eigennützig abzustimmen. Aber die Frage, wie man das schafft, ist nicht trivial, oder? Die Verhaltensökonomie zeigt teilweise, dass die Leute durchaus fähig sind, solche Dinge zu machen, wenn sie glauben, die anderen machen das auch. Wenn aber irgendwie sich langsam das Gefühl durchsetzt, jeder schaut nur für sich und optimiert sich selbst, dann laufen wir in eine Wand.
Absolut.
Und um die titelgebende Frage aufzunehmen, wenn du jetzt sagst, wir brennen in eine Wand. Wir haben ja ein bisschen provokativ gefragt. Was wäre, wenn die Alten nicht abstimmen dürften? Wäre das dann die Lösung?
Also ich glaube, es gab mal in Urzeiten bei Avenir Swiss die Idee, dass man die Stimmen gewichten könnte. Als Demokrat finde ich die Idee, dass jetzt zum Beispiel, wer nicht mehr erwerbstätig ist, gar nicht mehr abstimmen darf, zu extrem. Aber man könnte sich ja schon überlegen, ob man beispielsweise bei Dingen, die wirklich die Zukunft betreffen oder so, die Stimmen gewichten könnte. Was würde sich denn ändern? Nehmen wir doch einfach mal an, Veronika, alle, die nicht mehr arbeiten, dürfen nicht mehr abstimmen.
Also wir wissen sogar empirisch recht gut, was da passiert. Also es gibt wirklich Studien, die analysieren, wie viel Geld wird in verschiedenen Bereichen ausgegeben, je nachdem, wie die Abstimmendenstruktur ist. Und da ist Japan eben auch gut untersucht, als Land, wo die Abstimmenden Älteren massiv in der Übermacht ist, haben sie eine sehr deutlich überproportional im Vergleich zu anderen Ländern höhere Kinderarmut. Das heißt, also die Älteren abstimmen, die stimmen dann auch für ältere Vertreter in ihrer Demokratie ab. Und die stimmen eben nicht für mehr Ausgaben für die Kinder, auch nicht für die Kinderbetreuung. Und das ist relativ gut sogar erforscht, dass man sehen kann, also dort, wo jüngere Menschen abstimmen, dort werden auch die Interessen der Jüngeren ganz klar berücksichtigt. Ob das Klimawandel ist, ob das Kinderbetreuungskosten. Und dort, wo es diese Balance nicht mehr gibt, beziehungsweise dort, wo eine große Mehrheit älter ist, und in der Schweiz übrigens, ich habe das mal berechnet, wir können erwarten, 2032 wird eine Mehrheit der Abstimmenden über Alter 60 sein. Und diese Mehrheit der Abstimmenden, die hält auch noch ungefähr 3/4 der Vermögen der Schweiz. Also wenn man anschaut, wer hat Macht in der Schweiz, dann ist das ganz klar die Gruppe der über 65-Jährigen, politische Macht, aber auch einfach die Macht im Sinne dessen, wer das Kapital hält. Und das ist schon eine große Herausforderung. Ich bin auch deiner Meinung, wir sehen, es gibt Gruppen, die sehr wohl im Interesse anderer agieren. Es gibt auch ältere Personen, die sich einsetzen für ein höheres Rentenalter, obwohl sie selber betroffen wären zum Beispiel. Aber es ist politisch kein einfaches Unterfangen. Ich habe mal einen schwedischen Politiker und auch einen britischen Politiker gefragt, wie macht ihr das denn eigentlich? Und der Schwede hat mir dann geantwortet, wir erzählen dem Volk nicht genau, was sie alles an Rentenkürzungen beispielsweise hinnehmen müssen. Das heißt, es ist tatsächlich so, die direkte Demokratie, die macht es halt schon ein bisschen schwieriger, weil in einer Demokratie, wo man politische Vertreter hat und sie unter sich die Sache entscheiden, da kann dann eher mal ein Konsens entstehen, der auch zu Lasten einer Mehrheit passiert. Aber was wir heute haben in der Schweiz, ist ein wirklich starker, fehlender Minderheitsschutz der jüngeren Generationen.
Aber zwei Sachen. Das eine ist natürlich, ich meine, eigentlich das Rentenalter erhöhen, das würde ja dann die Alten auch nicht mehr betreffen. Eigentlich sollten sie da dafür sein. Und das andere, was ich schon spannend finde, ist die Diskrepanz, wenn man Abstimmung anschaut zu Schulhäusern. Die kommen ja mit blendenden Zahlen regelmäßig durch. Und dann trotzdem solche Vorlagen zur Altersvorsorge nicht. Wie erklärt ihr euch das? Weil, wie gesagt, ich bin sehr kritisch gegenüber Einschränkungen der Wahlrechte oder eben solche andere Lösungsansätze, die intransparenter sind. Und ich frage mich schon, kann man da etwas lernen, um halt irgendwie vielleicht diesen Gemeinsinn mehr wieder zu stärken, damit man wirklich, damit man eben Bürger ist und nicht den Staat als Finanzierungsquelle sieht und einfach optimiert.
Zwei Dinge finde ich schon, oder? Erstens, aus unserer Diskussion folgt, wir haben ein Problem, wenn eine Mehrheit der direkt Abstimmenden in einer direkten Demokratie nur an sich selber denkt und alt ist. Also würde ich sagen, alles, was quasi dieses Verhältnis etwas ändert, ist positiv. Wir sollten unbedingt die Jungen dazu bringen, zu verstehen, dass es in ihrem Sinn ist, sich aktiv am politischen Leben zu beteiligen und abstimmen zu gehen. Vielleicht müsste man auch überlegen, ob man nicht wirklich digitales Voting schneller einführt, sodass die auch es einfacher haben, tatsächlich abzustimmen. Denn das würde die Gewichte etwas verschieben.
Ja, die Herausforderung bei den Jungen ist nicht nur, dass sie etwas weniger abstimmen gehen, sondern einfach, dass ganz, ganz große Teile der jungen Generationen gar nicht abstimmen dürfen. Also wir haben Jahrgänge, die sind zu 38-39% Ausländerinnen und Ausländer. Und natürlich die jüngeren Jahrgänge, bei den älteren Jahrgängen sind es irgendwie 5-10, vielleicht 12% Ausländerinnen und Ausländer. Und ich glaube, das ist halt schon eine ganz kritische Frage. Es können hier gesellschaftliche Mehrheiten bestehen, was die Abstimmenden angeht, die aber überhaupt nicht die gesellschaftlichen Mehrheiten der hier betroffenen Menschen eigentlich widerspiegelt. Und ich glaube, ich sehe zwei Möglichkeiten. Mein Eindruck ist, je näher eine Entscheidung im eigenen Umfeld getroffen wird, also Schulhäuser typischerweise werden in der Gemeinde abgestimmt oder Kantonsebene, je nachdem, je näher es bei einem ist, je näher identifiziert man sich auch mit dem Thema. Da kann vielleicht eine ältere Person auch sagen, ist mir klar, dass diese Kinder jetzt dort das Schulhaus brauchen. AHV ist eben auf nationaler Ebene diese Themen. Sobald es sozusagen alle betrifft und wir alle irgendwie sehr distanziert von dieser Finanzierung uns wahrnehmen, dann werden die Entscheidungen in der Regel schlechter. Das heißt, hier hat der Föderalismus auf jeden Fall eine Rolle zu spielen, weil der gesellschaftliche Zusammenhalt auf der kleineren Basis viel mehr gespürt wird als auf der größeren Basis. Der zweite Faktor also ist aber schon...
Für Subsidiarität, das ist sicher immer gut, oder?
Und Subsidiarität verbunden mit, und hier ist dann schon die Frage auch, inwiefern Ausländerinnen und Ausländer bei bestimmten Themen, wo sie zahlen müssen, vielleicht auch eine gewisse Möglichkeit haben sollten, mit abzustimmen.
Grundsätzlich denke ich, sollte ja gelten, wer zahlt, wer Steuern bezahlt, sollte bis zu einem gewissen Grad auch mitbestimmen können. Und er kann natürlich Clubmitglied werden und die Schweizer Staatsbürgerschaft annehmen, aber zum Beispiel auf lokaler Ebene oder so sehe ich das auch so wie du. Und das Zweite, was ich trotzdem noch erwähnen wollte, ist, ich denke, wir sollten vielleicht auch darüber nachdenken, klarer zu machen, was die Dinge bedeuten. Also ich glaube, diese jetzt immer wieder angeführte 13. AV-Abstimmung hatte ja schon auch den Punkt, dass eigentlich niemandem so wirklich klar war, was das finanzierungsmäßig bedeutet. Das war eigentlich nicht ein Thema, sondern das Thema war, ob man jetzt die 13. AV verdient hat, weil die anderen haben doch auch einen 13. Monatslohn etc. Ich denke so, wenn wir uns Überlegungen machen zur direkten Demokratie, die über Ausgaben bestimmt, dann wäre es halt schon wichtig, dass klarer wird, wenn man abstimmt, was hat das für Folgen und Finanzierungsfolgen.
Und ich würde da noch hinzufügen, genau die Art von Analysen, die wir gemacht haben und wen betrifft das im Sinne der Jahrgänge, also Sanierungslasten pro Kopf, pro Alter. Ich glaube, das wäre eine Transparenz, die auch sehr, sehr geschätzt würde, weil zum Beispiel gar nicht verstanden wird, dass die Mehrwertsteuer, auch wenn ältere Personen, die zum Teil noch ein bisschen mittragen, die natürlich eine Steuer auf den Lebenskonsum ist. Und wenn man die große Mehrheit des Lebenskonsums hinter sich hat als Rentnerin oder Rentner, wird man nie eine Mehrwertsteuer im großen Stil mittragen können. Und das sind wichtige Transparenzelemente, die sicher helfen könnten, dass wir bessere Entscheidungen für die langfristige Zukunft auch treffen.
Und die große Frage für den Think Tank oder für uns ist natürlich, wie kriegt man das hin? Weil was wir gesehen haben ist, und das fand ich ziemlich ernüchternd, dass eigentlich niemand sich wirklich intensiv um diese Fragen gekümmert hat in diesen Abstimmungskämpfen. Ja, also ich meine, alle haben sich eigentlich zurückgehalten.
Mehr Transparenz, mehr Information und also nicht einfach die Alten von der Urne ausschließen. Das ist doch schon fast ein versöhnliches Schlusswort.
Aber die Jungen sollten wichtiger werden.
Sehr gut. Ja, liebe Veronika, lieber Peter, es gilt, zu einem Ende zu kommen. Ich persönlich habe viel über Demografie gelernt, auch übers Ausland. Vielen Dank, Veronika, du bist ja wirklich die ausgewiesene Expertin. Viel gelernt über unser System der Altersvorsorge, über unsere neuen politischen Kräfteverhältnisse. Nun, ganz zum Schluss möchte ich diesen Podcast über ein doch so wichtiges Thema des Menschseins, das Älterwerden, jetzt nicht mit nüchternen Fakten und Politik beenden, sondern mit einem Zitat über das Alter und das Arbeiten. Und ich bin auf dieses Zitat bei meiner Recherche zu diesem Podcast im Vorfeld gestoßen. Es ist ein Zitat, das mich persönlich berührt hat, und es stammt vom Schriftsteller Rainer Maria Rilke. Ich glaube an das Alter. Lieber Freund, arbeiten und alt werden, das ist es, was das Leben von uns erwartet. Und dann eines Tages alt sein und noch lange nicht alles verstehen, nein, aber anfangen, aber lieben, aber ahnen, aber zusammenhängen mit Fernem und Unsagbaren bis in die Sterne hinein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und liebe Veronika, lieber Peter, vielen Dank für das gemeinsame Diskutieren, auch heute Abend wieder.